Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner, eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Brettspiel-Podcast Lieblingsgegner. Ich sitze wie immer gegenüber von der Simone.
Und ich sitze gegenüber vom Simon.
Hallöchen.
Nicht wie immer, aber heute wieder.
Heute wieder, nach dem Ausflug in der... Nee, das ist schon wieder zu lang her. Man kommt durcheinander, wenn man im Voraus aufnimmt. Das macht
so,
aber auch nichts.
Da war eine normale Folge zwischen.
Ja, zwei schon dann.
Ach so, ist ja komplett verwirrend.
Ja, macht auch nichts. Wir haben heute...
Okay.
Warmes Wetter wieder. Ja, die WM läuft und trotzdem sitzen wir hier und werden natürlich über tolle oder auch vielleicht nicht so tolle Brettspiele sprechen. Zumindest haben uns nicht alle Titel heute vollends oder überhaupt überzeugen können. Näher dazu oder mehr dazu gleich. Ja, aber insgesamt kann man sagen, hat sich jetzt der Trubel rund um das Spieleautorensein erstmal wieder ein bisschen gelegt gehabt. Und wenn es da was Neues zu verkünden gibt, dann erfahrt ihr es natürlich auch hier im Podcast.
Auf jeden Fall. Ihr habt ja schon einen Eindruck bekommen, aber die Sachen bewegen sich langsam, würde ich mal sagen.
Ja, wer weiß. Vielleicht haben wir ja schon eine Neuigkeit, wenn wir hier aufnehmen, wenn die Folge rauskommt. Wer weiß.
Wer weiß.
Ihr hört es ja immer zeitverzögert.
Ja.
So, aber wir starten doch einfach heute mit einem Spiel, was wir jetzt gerade erst am Wochenende gespielt haben. Und was wieder in die Kerbe schlägt, wir rätseln alle irgendwie zusammen und doch irgendwie nicht zusammen, sondern miteinander vielleicht eher. Ja, ich rede jetzt schon irgendwie in Rätseln, ich weiß, aber es geht um das neue Spiel von DVC Games, Here Lies heißt es, und ist erneut von Jasper Beatrix und Jakob Meyer designt worden. Bobby West ist ebenso dabei im Designer-Team. Und das Ganze ist, wie gesagt, bei DVC Games erschienen, die ja auch so tolle Spiele gemacht haben, wie das Pacts, wie das Corvids, wie das Signal, ja, oder auch das Scream Park. Und ja, bei Here Lies rätseln wir zusammen und eher vielleicht auch noch mal ein bisschen miteinander. Für 2 bis 5 Personen ist es ein, ja, unterschiedliche Kriminalfälle, die wir versuchen herauszufinden. Was da passiert ist, 30 bis 50 Minuten Spieldauer ist auf der Schachtel angegeben. Bei den Fällen, die wir jetzt gespielt haben, wir haben die ersten Fälle gespielt, waren es so immer so im Schnitt, würde ich auch sagen, 40 Minuten. Ab 12 Jahren ist es freigegeben, beziehungsweise ab 13 Jahren sogar auf der Verpackung. Ja, und ist ein Spiel, bei dem man auf jeden Fall Englisch können sollte.
Genau, und wir schlüpfen in die Rolle verschiedener Detektive und von der Story her, ja, haben wir jetzt die Intro-Fälle gespielt und wir erleben quasi wie immer einen Detektiv, der Lead Investigator in dem Fall, der schildert quasi eine Situation und die anderen Detektive müssen natürlich, weil sie natürlich schlaue Detektive sind, die super schnell kombinieren können, herausfinden, was dann passiert ist. Und finde ich eigentlich schon mal eine ganz interessante Prämisse bisher, dass wir uns so ein bisschen erzählen, was wir für Fälle erlebt haben und die anderen rätseln dann. Und ja, so läuft das Spiel auch ab. Wir haben es zu dritt gespielt mit dem lieben Tobi.
Grüße.
Und Grüße gehen raus, genau. Und das läuft so, dass immer einer eben als Lead Investigator spielt. Und der bekommt das Spielbuch in die Hand. Da steht dann drin, was passiert ist. So mehr oder weniger, zuerst mal als Geschichte, die kann man auch vorlesen und das ist natürlich alles auf Englisch. Deswegen sagte der Simon, ja, man muss Englisch können.
Oder man muss eine Übersetzungs-App bedienen können.
Genau, und wir haben dann zum Beispiel im Introfall müssen 2 Informationen rausgefunden werden, nämlich die Waffe und die Ursache des Todes.
Mhm.
Und da steht immer so ein kleiner Satz dabei. Ich will das nicht spoilern, deswegen umschreibe ich das jetzt so ein bisschen. Und in diesem Satz ist ein Wort rot und unterstrichen abgedruckt. Und das ist das Wort, auf das die Mitspieler kommen müssen.
Genau, das Entscheidende ist, dass nur der Leiter des Falles quasi den Fall kennt. Und das Schöne ist, dass ähnlich wie bei Signal, was ja auch ein Spiel ist von DVC Games, wo es ja um diese Alien-Kommunikation ging, was wir hier auch schon besprochen haben, sei auf die Folge verwiesen, dass es hier ähnlich cool gemacht ist, dass man sowohl als rätselnde Person aktiv mit eingebunden wird, als auch als Person, die den verleitet. Warum ist das so, Simone?
Genau, das ist erstmal so, die Runde läuft so ab. Wir spielen bisher immer in drei Runden diesen Fall. Und ich suche mir als Lead Investigator ein Hauptbeweisstück quasi aus von zwei möglichen. Und muss natürlich immer überlegen, was gebe ich denen für einen Hinweis, also diesen vorgegeben. Welchen von den beiden Hinweisen wähle ich aus, der den anderen vielleicht gerade weiterhilft?
Was schreibe passt ich besser auf? Zur Gruppe?
Genau, schreibe ich auf und wir haben ein schönes, so eine schöne Matte in der Mitte, da ist ein Skelett abgebildet und arbeiten mit Karten, auf die wir schreiben können und lege das aus. Und dann sind die anderen dran und diskutieren die ganze Zeit. Und der Clou an diesem Spiel ist, dass jeder Detektiv ein Deck aus Handkarten hat. Und da sind die unterschiedlichsten Aktionen drauf. Was hatten wir denn zum Beispiel? Wir hatten sowas wie, dass man Hangman quasi spielt. Und mit einem unterstrichenen Wort. Und die Detektive bis zu 7 Buchstaben sagen dürfen. Und der Lead Investigator buchstabiert dann quasi so ein unterstrichenes Wort mit diesen Buchstaben.
Wir hatten aber auch sowas Tolles wie, der Lead Investigator muss mit Händen und Kopf und Armen etwas pantomimisch nachstellen, was zum Fall passt und es dann eben auch zusortieren. Oder wir hatten, dass der Lead Investigator eine Skizze aus der Vogelperspektive vom Tatort macht, was in unserem Fall tatsächlich, den wir da gelöst hatten, ich glaube, es war der dritte, ne?
Ja.
Uns unfassbar nach vorne gepusht hat. Ja. Und wir haben gefühlt 5 Schritte übersprungen.
Aber auch meine Pantomime im ersten Fall.
Stark,
ich durfte nur ein Ding darstellen. Und der Tobi hat sofort erraten, was es sein sollte. Und dann habt ihr noch gelacht darüber, weil das so unwahrscheinlich war eigentlich, dass es das ist. Und ich dachte mir so, ja, ihr habt es. Ihr habt es schon. Bitte tut es jetzt nicht ab.
Ja. Und das Coole ist, dass die unterschiedlich stark sind. Also wir haben ein kleines Ressourcenmanagement drin. Wir haben je nach Fall unterschiedlich viele Aktionspunkte, bis eine Runde endet und wir neue Hinweise bekommen. Und auch der Lead Investigator uns sagt, wie nah sind wir eigentlich gerade schon an der Lösung des Falles dran. Das machen wir eigentlich nur mit einem Häkchen. Entweder ja, ihr habt es auf jeden Fall irgendwann schon mal richtig gesagt. Zum Beispiel, wenn irgendwann die Waffe von uns aufgedeckt wurde, egal wie viele Waffen wir genommen haben. Wenn da einmal die richtige dabei war, kriegen wir ein Häkchen. Wenn da etwas war, was ähnlich ist, kriegen wir so einen gelben Strich. Das ist so, geht in die richtige Richtung, aber noch nicht richtig. Oder ihr seid ganz weit weg, gibt's ein X. Das ist das, was der Lead Investigator zwischen den Runden macht. Und das Interessante ist, die Karten sind natürlich sehr situativ. Manchmal denke ich mir, boah, die Karte ist total stark. In der nächsten Runde, je nachdem, was wir vorher gespielt haben, ist sie vielleicht gar nicht mehr so stark. Sie haben aber auch unterschiedlich viele Aktionspunkte drauf. Manche haben 3 Aktionspunkte und wir haben nur im allerersten Fall hatten wir, glaube ich, nur 4 Aktionen überhaupt oder Aktionspunkte zur Verfügung.
Ja.
Und
da musste man aber auch weniger rausfinden.
Genau, und ansonsten gibt es aber auch 2 und 1 Aktionspunkt. Und manchmal guckt man dann, bringt uns das jetzt was? Nee, gar nicht so viel, aber komm, lass es uns so einfach machen. Da ist auch sowas Tolles dabei wie, der Lead Investigator muss etwas zeichnen, aber darf nicht mit dem Stift absetzen und da die Linien dürfen sich nicht berühren.
Oder muss eine Hälfte wieder ausradieren.
Ja.
Das war auch witzig.
Das war crazy.
Ja, hätte auch sein können, dass wir genau die falsche Hälfte wählen, die ausradiert werden soll, bevor wir das Bild sehen.
Und wir wären nicht bei DVC Games, wenn nicht hier die Umsetzung herausragend gemacht ist. Warum ist das so? Wir haben eben eine gewisse Anzahl an Karten. Jedes Deck ist auch asymmetrisch. Das fand ich auch ganz cool. Und wenn wir eine Karte gespielt haben, wird die Karte als Hinweis genutzt. Das heißt, auf der Rückseite wird entweder was gemalt, es werden Notizen gemacht. Wie geht das? Indem es abwaschbare Karten sind. Also wir haben einen Stift, mit dem wir da drauf malen können und wir können es nachher wieder wegmachen. Das klingt jetzt total banal, fügt sich aber mechanisch richtig gut ein, weil wir jede Karte eben auch nur einmal spielen dürfen. Und unser Deck wird dadurch auch organisch kleiner.
Naja, es heißt nicht, also es gibt laut Anleitung eventuell auch Karten, die man eben wieder zurück unter das Deck legt. Das heißt, also
ja,
du, es
das stimmt,
heißt
ich hatte
nicht,
auch
dass
welche.
Du kannst nicht, es ist nicht, dass du jede Karte nur einmal spielen kannst, sondern die Karten, die halt beschriftet werden, die liegen dann halt da in der Mitte. Also steht immer drauf, was mit den Karten passiert. Ich finde total cool, wie kreativ dieses Spiel schon war. Obwohl wir nur die ersten drei Fälle gespielt haben, die sozusagen Tutorials sein sollen.
Ja, gut, ich glaube nicht, dass der letzte jetzt noch Tutorial
ist. Doch, doch,
ja,
die ersten drei sind noch zum Einstieg, weil okay. Es kommen noch mehr Kategorien dazu.
Und also gibt es auf jeden Fall hier noch ein Update dazu, das ist ganz klar.
Das zieht ganz schnell an. Also wir haben ja mit dem ersten Fall angefangen, da mussten wir nur Waffe und Ursache rausfinden.
Ja.
Und dann
war auch der schwächste Fall.
Ging es ganz schnell weiter mit, bei dir war es dann noch die Location, irgendwie eine aktuelle Entwicklung, die man rausfinden musste. Beim Tobi kam dann noch die Identität des Opfers, die
das
Identität
Geheimnis.
Des Täters, ein Geheimnis, das das ja. Opfer hatte. Und wie gewinnt man denn das Spiel? Man muss bei dem Spiel quasi den ganzen, die Story zusammenhängend einmal erzählen und muss diese 4, 5, 6, 7 Begriffe, die unterstrichen sind, quasi hintereinander nennen. Und das ist mehr oder weniger schwierig. Vor allem, wenn man sich natürlich, wenn man weiß, okay, bei der Waffe haben wir jetzt 5 verschiedene Waffen gesagt. Wir haben ein Häkchen bekommen. Das heißt, eine davon war auf jeden Fall richtig. Aber in welcher Kombination mit den anderen Kategorien war die denn jetzt richtig? Und dann kommen da natürlich auch lustige Sachen zustande.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Es wurden gute Insider gebildet. Wir haben hier wirklich lachend auf dem Boden gelegen. Das war, also ich habe selten dieses Jahr so viel gelacht wie in diesem Moment. Wir hatten alle Tränen in den Augen, haben nach Luft geschnappt. Es war so witzig.
Ich wollte mich nicht so ganz festlegen bei meiner Theorie, die ich äußere.
Muss ich das so vorstellen? Simone beginnt so wie Sherlock Holmes wirklich jetzt die Lösung des Falles präsentiert und sie fängt an, jeden Satz so zu formulieren, ist es entweder so gewesen oder auch nicht. Und wir so, ja, logisch war es so oder auch nicht, das hätte ich auch gewusst. Das war so witzig.
Ja.
Hat auf jeden Fall jetzt einen Insider für die Freundesgruppe oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Geschaffen. Ja, aber zu der Mechanik zurück. Es hat nachher dann schon was auch damit zu tun, dass wir auch versuchen, dann einzugrenzen. Es gibt auch Möglichkeiten, dass zum Beispiel wir noch so Zusatzkarten kriegen, wo auch der Lead Investigator dann auch uns antworten darf auf bestimmte Sachen. Zum Beispiel hatten wir im letzten Fall eine Karte, da hätten wir auch quasi unsere Theorie äußern können und er hätte sagen können, falsch, wenn irgendwas falsch war.
Genau, das sind die Allies, die kann man sich im normalen Spiel dazu gewinnen, wenn man Punkte bekommt. Und Punkte bekommt man eben, wenn man das Spiel löst. Wenn man das bis zum Ende der dritten Runde noch nicht geschafft hat, dann kann man quasi so einen Final Pitch machen und eine Theorie nennen. Und wird dann nur anhand dieser Theorie bewertet, wie viel davon richtig war.
Ja.
Man kriegt, glaube ich, pro unterstrichenes richtiges Wort 2 Punkte. Wenn man es wie Sherlock Holmes vorträgt, kriegt man einen Bonuspunkt. Aber ist bei uns nicht passiert. Genau. Aber also mir hat es richtig, richtig gut gefallen.
Ja.
Und ich fand, die Fälle waren auch interessant genug. Und die waren,
Der erste Fall war außergewöhnlich genug, aber es war halt gar kein Fall eigentlich so richtig. Es war halt sehr, 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 sehr wenig.
Es war der Einstieg und daran man hat das Spiel danach verstanden. Weil ich habe, bevor ich das gespielt habe, als ich die Anleitung das erste Mal gelesen habe, habe ich mir das noch nicht so ganz vorstellen können, wie das funktionieren soll und ob das überhaupt irgendwie Spaß machen soll oder überhaupt lösbar sein soll. Und ich würde schon sagen, bisher war es auf jeden Fall lösbar. Wir waren relativ schnell in der richtigen Richtung. Und dieses Theorien zusammenspinnen, das war richtig cool.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und man hatte dann schon einen richtigen Riecher.
Ja, ich finde, man hat auch ein schönes Gemeinschaftsgefühl gehabt, weil der Lead Investigator, wie gesagt, auch genug Hinweise gruppenspezifisch geben kann.
Mhm.
Ne, gerade nach der ersten Runde wählt er zum Beispiel ein zweites Objekt oder Ding aus, was wir als Ermittler bekommen. Und da kann er auch wieder zwischen zweien wählen. Da geht's meistens auch in eine komplett andere Richtung. Also wo tappt die Gruppe mehr im Dunkeln? Ist es eher hier oder da?
Mhm.
Es ist halt in der Zeit, ne, dass man einen Fall in 40 Minuten spielt und da ein bisschen rätselt, finde ich das richtig gut. Ich muss aber auch sagen, dass ich die Fälle, die haben auch angezogen bisher von der Qualität. Ich habe die Hoffnung, dass das jetzt auch die Qualität von dem letzten so ein bisschen halten kann, weil man am Anfang schon dadurch eingeschränkt ist, dass man eben noch nicht so gut mit dem Spiel vertraut ist und weniger herausfinden muss. Wobei ich den Fall von mir jetzt auch nicht so schlecht fand, aber war jetzt auch nicht sonderlich einfallsreich, wie auch immer. Aber wir werden hierzu ein Update geben. Das sind die ersten Eindrücke nach den ersten Partien. Ich habe unfassbar Bock, es weiterzuspielen. Ich habe auch Lust, immer andere Charaktere zu spielen, weil die sich eben auch unterschiedlich spielen lassen. Es sind so kreative Ideen in den Karten drin, die auch in ganz unterschiedliche Richtungen zielen. Das eine ist eher der Lead Investigator, gibt uns irgendwie einen Worthinweis, der andere mehr was zur Tat. Bei dem anderen geht es dann um die Leiche. Also das ist schon ziemlich cool gemacht.
Ja, aber meiner war sehr künstlerisch. Bei dem musste man immer was malen irgendwie.
Ja, aber das finde ich cool.
Ja.
Also es ist ein Spiel, was zu dritt schon mal sehr gut funktioniert auf jeden Fall. Ich denke, zu viert wird es ähnlich gut funktionieren. Man muss sich halt gut absprechen. Zu fünft ebenso wahrscheinlich, wenn man eine Gruppe hat, die sich gut absprechen kann.
Ja, genau. Der Unterschied ist nur, jeder Einzelne hat weniger Handkarten. Aber dadurch, dass du ja dann mehr Investigator, mehr unterschiedliche Charaktere im Spiel hast, hast du natürlich eine diversere Kartenhand, sage ich mal, als Gruppe. Weil du kannst dich als Gruppe, tauschst du dich komplett aus. Also da wird nicht mit geheimen Karten gespielt. Man kann theoretisch einfach alle Karten in die Mitte legen und gemeinsam nachgucken. Also ich denke, und es ist auch zu zweit spielbar.
Es steht aber 3 bis 5 drauf, ne?
Genau, es steht in der Anleitung, man kann es zu zweit spielen, aber es wird massiv schwieriger natürlich.
Ja, und es macht, glaube ich, auch das Rätsel macht ja dann nicht
ja,
so viel Spaß.
Ja, du überlegst ja dann nur alleine und das ist ein bisschen langweiliger natürlich.
Von daher gut, dass sie es nicht drauf geschrieben haben. Das wäre ein Kritikpunkt sonst gewesen.
Ja?
Ja, von mir schon. Ich finde, das ist wieder ein Spiel, ne? Die Schachtel ist ja wieder sehr kompakt. Wie viel Englisch muss man können? Also wir haben
viel,
mittlerweile...
würde ich sagen.
Ja, viel. Wir haben aber mittlerweile echt gute Übersetzungs-Apps. Mittlerweile bin ich da tatsächlich auch bei der KI angelangt, dass ich auch die ab und zu mal benutze, je nachdem, wie kompliziert die Texte sind. Ansonsten ist DeepL immer noch ein ganz tolles Tool. Und man muss dazu sagen, Tobi ist jetzt auch niemand, der konstant englische Brettspiele spielt oder viel englische Sprache im Alltag benutzt. Und es hat trotzdem ja funktioniert mit den Tools. Das ist ja auch so die Erfahrung, die wir gemacht haben. Man muss sich das ein bisschen trauen. Aber man braucht auch eine Gruppe, die dann sagt, okay, wir nutzen die jetzt auch, weil wir eben nicht so englisch sicher sind. Sonst funktionieren diese Art von Spiele nicht, weil dann gibt es Missverständnisse, ne?
Ja,
gerade als Lead Investigator. Wobei ich finde, dass die Übersetzung der Karten durchaus etwas komplizierter ist als die Geschichte. Also, dass man als Lead Investigator einmal die ganze Geschichte übersetzt hat, das passt. Und vor allen Dingen, es gibt ja auch viele Sachen, die sich auf Wörter beziehen. Das haben wir jetzt einfach auch übernommen ins Deutsche und das hat hervorragend funktioniert.
Ich glaube,
ne?
An einer Stelle hatten wir überlegt, ob es Sinn macht, bei einer Karte dann den englischen Begriff zu nehmen, aber die haben wir dann nicht eingesetzt.
Wir haben es nicht gemacht, ne?
Ich finde es nicht so problematisch mit dem Englisch auch auf den Karten, einfach weil man als Gruppe spielt und weil man mit offenen Karten spielt. Das heißt, wenn wir da zu dritt sitzen und jemand hat bei einer Karte ein Problem, dann kann man auch zu dritt kurz das klären, was denn mit dieser Karte gemeint ist. Und da kann der Lead Investigator auch sagen, was mit der Karte gemeint ist. Das Spiel verliert dadurch nichts.
Ja.
Das ist ja bei Signal ein bisschen schwieriger. Wenn man da die Alien-Karte nicht versteht, dann kann man das leider nicht abklären, sondern muss dann halt selber sich
das
festlegen,
stimmt,
wie man das jetzt erfüllt.
Allerdings kann man es komplett sprachneutral spielen, wenn man nicht das Alien spielt bei Signal. Das ist hier nicht möglich.
Das
sind
stimmt, die
Unterschiede. Wenn wir es jetzt nochmal einmal kurz mit Signal vergleichen, würde ich sagen, ist das vom Spielgefühl, von der kooperativen Erfahrung ähnlich cool?
Ja, auf jeden Fall.
Geht in eine sehr ähnliche Richtung. Ich bin absolut begeistert von Signal. Da fehlen uns, glaube ich, ja nur noch 3, 4, 5 Fälle, glaube ich. Fälle sage ich jetzt schon, Aliens, die wir spielen müssen.
Ja.
Und das werden wir auch noch tun. Ich mag Signal total gerne. Ich schätze aber gerade auch die kreativen Lösungsansätze, die wir jetzt bei Here Lies haben. Also es sind trotzdem 2 komplett unterschiedliche Spiele.
Finde ich auch. Ich finde beide auf ihre eigene Art und Weise cool. Und der Hauptunterschied ist ja, bei Signal versuchst du einen festen Bewegungsablauf quasi zu rekonstruieren.
Stimmt.
Und so vorzubereiten, dass dieser Ablauf stattfindet. Und das ist cool. Und bei Here Lies finde ich es halt cool, dass man da einfach ein bisschen rumblödelt und überlegt, was könnte denn da passiert sein? Und sich über Theorien austauscht und Sachen in den Raum schmeißt und sagt, hey, warte, könnte nicht das und das passiert sein? Dann lachen alle ein bisschen drüber und dann war es das am Ende vielleicht doch. Also es ist mehr kreative Diskussion und bei Signal ist es mechanischer, würde ja, ich sagen. Also
ich würde auch sagen, dass die Rätselart ist auch komplett anders. Ja. Gefallen euch Kriminalfälle, dann nehmt hier Lies. Gefallen euch komplett außergewöhnliche Rätsel, die ihr noch nie gehört habt, dann ist Signal was für euch. Und wenn euch beides gefällt, so wie bei uns, dann ist beides. Ja. Ich habe gesehen, es ist auf jeden Fall schon eine zweite Version angekündigt.
Ah,
also ich weiß gar nicht, wie viele Fälle drin sind. 20 ungefähr, meine
ja,
ich.
Ja, kann
ne?
sein. Kann
also
sein.
Ordentlich viele Fälle. Aber die zweite Edition oder die nächsten Fälle sind quasi auch schon für nächstes Jahr angekündigt.
Ja, der Nachteil ist halt, bei beiden Spielen, wenn du es einmal gespielt hast, kannst du es nicht nochmal spielen.
Ja, außer du bist dann Lead Investigator mit einer neuen Gruppe.
Oder du wartest 10 Jahre, bis du wirklich keine Erinnerung mehr hast daran.
Ja, wobei da sind die Fälle, glaube ich, zu ungewöhnlich, dass man, also teilweise zumindest,
ja,
dass das dann doch wieder in die Erinnerung kommt. Dafür, dass es eine kleine Box ist, ich glaube, es kostet, wenn man es in den deutschen Shops holen würde und es verfügbar ist, was alle paar Monate definitiv passiert. Man muss da ein bisschen Augen offen halten bei den DVC-Games-Titeln. Dann sind wir so, glaube ich, bei 25, 30 Euro. Da habt ihr eine Menge Spaß dran.
Ja.
Ihr könnt es auch komplett zurücksetzen. Es steckt eine Menge Innovation drin, gerade was die Karten angeht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das am Ende des Jahres wieder in einer unserer Listen der Top-Sachen, Top-Erlebnisse, Innovation, wie auch immer, haben werden.
Oder auch nicht.
So ist es. Also hier live.
Große Empfehlung von
erste
uns.
Erste Eindrücke sind sehr gut und weitere Eindrücke folgen dann nach den nächsten Partien, wenn wir hier einfach ein Update geben. Ne, das
meine
wird
Güte, was für eine Lobpreisung hier.
Ja, aber das ist DVC Games. Ne? Also das ja, ist nicht umsonst mein,
krass,
mein liebster Verlag. Die haben ja auch ein neues Spiel, was ich schon vorbestellt habe tatsächlich, wo es darum geht, dass man irgendwie ja, irgendwas mit Spielzeug verstecken und so, dann ist nochmal eins.
Stimmt, ich erinnere mich. Ja, da bin ich auch irgendwie gehypt drauf.
Also die bringen so viele tolle Sachen raus und wenn ich es jetzt vergleiche mit Inquil, was wir ja auch hier besprochen haben, würde ich sagen, ist hier Lies definitiv das kreativere Spiel nochmal. Ne?
Ja,
und
ja,
auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem ein Verlag, den man hier in Deutschland auch auf dem Schirm haben sollte, wenn man
ja,
englische Titel spielt. Ne?
Faszinierend eigentlich, dass so ein kleiner Verlag schon so viele Perlen für uns rausgebracht hat.
Und häufig ist eben
und tolle Spielerlebnisse einfach auch, ne?
Ja, und Jasper Beatrix ist halt auch häufig auch noch der Autor, ne? Also muss man auch sagen, dass das ja ziemlich cool ist. Muss man einfach sagen. Sehr schönes Ding. Das war hier Lies. Und wenn ihr das oder die anderen Titel vielleicht nochmal näher euch anschauen wollt, könnt ihr gerne bei Instagram vorbeischauen.
Das klingt so nach Folgenende, aber es ist noch
ist
nicht
es
vorbei.
Noch nicht.
Eigentlich
so ein
sagst
Intermezzo.
Du das immer, das sagst du mal ganz am Ende. Deswegen nicht, dass die Leute jetzt denken, hä, das war's schon.
Nee, alles gut. Genau. Und da sind dann Bilder auch von den Spielen und auch die Boardgame Geek Links findet ihr in der Beschreibung der Folge. So. Jetzt machen wir aber weiter mit einem Spiel, was uns nicht überzeugen konnte und was uns auch ein bisschen traurig gestimmt hat, dass es uns nicht überzeugen konnte, weil die Idee an sich fanden wir beide tatsächlich relativ cool. Und die Rede ist von Empire Builder Europe. Das ist ein Spiel von Jacoby O'Connor und ist bei Mayfair Games erschienen und ist ein, ja, man könnte sagen, Eisenbahn-Aufbauspiel für 1 bis 6 Personen. Ich würde sagen, mit 6 Personen möchte ich das nicht spielen wollen. Also auch hier, wir haben es zu zweit gespielt und der Sweet Spot ist definitiv auch 2 oder 3. 60 bis 120 Minuten Spieldauer sind angegeben, ab 14 Jahren und ja, ist ein Spiel, was eben dieses oder ja, ich glaube dieses Jahr ist es zumindest in die Shops gekommen und wir haben es unter die Lupe genommen, denn es ist ein, ja man könnte schon fast sagen, es erinnert so ein bisschen an so Aufbaustrategiespiele mit Eisenbahnthema. Wir versuchen verschiedene Routen zu bauen und unsere Eisenbahn klug ja von links nach rechts zu bewegen, um Pickup und Deliver zu betreiben, um in manchen Städten etwas einzuladen. Zum Beispiel in Essen gibt es natürlich den guten Stahl oder in Frankfurt den Wein.
Ja, stimmt, da haben wir schon mal drüber gelacht, der gute Frankfurter Wein.
Ja gut, es geht ja, glaube ich, um die Region dort.
Ja, aber, also, ich
Stuttgart,
weiß jetzt nicht,
die Autos, ja. Und natürlich in Amsterdam gibt es die Tulpen und den Käse zum Beispiel. Na, also sehr plakativ, aber...
Stimmt, und die Züricher Schokolade.
Durchaus auch sehr stimmig. Wir haben die Europakarte, die geht allerdings nur bis zum oberen Schuh von Italien. Und wir versuchen in unserem Zug Folgendes zu machen. Wir bauen Schienennetzwerke. Dafür können wir unser Geld aufwenden. Je nach Terraintyp müssen wir halt auch unterschiedlich viel bezahlen. Das kennen wir so aus dem 18xx-Genre. Und danach dürfen wir unsere... Nee, davor müssen wir...
Davor, ja, jetzt hast du es schon falsch rum erzählt.
Ah, oh, toll. Na, super. Mensch. Davor müssen wir unseren Zug aber bewegen. Ne? Und können den eben so viele Felder nach vorne bewegen, wie aktuell unser Bewegungslimit ist.
Genau, und wenn wir in der Stadt sind, können wir ganz einfach Waren einsammeln. Wenn wir in der Zielstadt sind, können wir die abladen und kriegen dafür Geld. Und Ziel des Spiels ist es im normalen Spiel 250 Millionen Geld, was auch immer das für eine Währung in dem Spiel ist, zu verdienen.
Wahrscheinlich Euro. Ah nee, Moment, ich glaube nicht, dass es
Ich glaube nicht, dass es Euro
Nee,
sind.
Das war, glaube ich, noch kein Euro
also
damals.
Also spielt in Europa.
Logischerweise.
Und... Wir müssen 7 von 8 Major Cities verbunden haben. Und das ist eigentlich dann auch schon das ganze Spiel. Wenn man einen, warte, jetzt habe ich mich gerade irgendwie ein bisschen selber verhaspelt. Das ist eigentlich auch schon das ganze Spiel. Wir haben ein riesiges Deck an Auftragskarten. Auf jeder Karte sind immer 3 unterschiedliche Aufträge abgebildet. Von denen suchen wir uns einen aus. Wenn, wir können 3 Aufträge gleichzeitig haben. Wenn uns alle Aufträge nicht passen, dann können wir auch einfach unseren Zug überspringen. Also unseren Spielzug. Und alle Karten abwerfen und neue ziehen. Und das einzige, ich sag mal, andere besondere Element ist, dass in diesem Nachziehstapel noch ein paar Eventkarten mit eingemischt werden, die dann dafür sorgen, dass zum Beispiel bestimmte Bereiche der Karte nicht befahren werden können, dass zum Beispiel Flüsse überflutet werden und Brücken, die über Flüsse gebaut wurden, abgerissen werden. Die müsste man dann neu bauen. Oder dass Züge entgleisen an bestimmten Städten. Also so kleine Dinge, die einen dann so ein bisschen einschränken. Ja, und ihr werdet jetzt vielleicht sagen, ja, das klingt ja jetzt wirklich nicht nach so viel. Und dann müssten wir auch sagen, ja, es ist auch nicht so viel, leider.
Es ist eigentlich ganz cool, wir kriegen so Wachsmalstifte dabei.
Ja.
Und mit denen malen wir auf dem Board. Ist erstmal total ungewohnt, aber spätestens seit Roads and Boats hat mich dieser Mechanismus oder diese Umsetzung eines Mechanismus total gecatcht, dass wir was malerisch einzeichnen. Ich weiß,
aber
es hat was Schönes
Haptisches.
Aber
es ergibt ja auch total Sinn,
ja,
wenn du so eine große leere Karte hast, wenn du da jetzt irgendwie Plättchen legen müsstest. Das wäre total umständlich und würde die ganze Zeit verrutschen.
Ja.
Ich finde tatsächlich die Wachsmalstifte an sich nicht so ideal, weil die ziemlich krasse Abdrücke hinterlassen in dem Board und das ziemlich scheiße aussieht schon. Da fände ich tatsächlich so abwischbare Folienstifte ein bisschen besser gelöst.
Ja.
Kann man aber, denke ich, vermutlich auch benutzen. Müsste man mal testen. Ja, und das Spiel ist am Anfang eigentlich ganz cool. Da waren wir uns ja ziemlich einig, denn wir starten jeder mit 50 Millionen und müssen damit unsere erste Strecke quasi bauen. Und wir müssen da auch wirklich schlau vorgehen, denn wir kriegen wirklich nur über Lieferungen Geld in diesem Spiel. Und wenn wir uns da irgendwie verplanen und verbauen, dann haben wir kein Geld mehr. Das heißt, wir müssen immer so gucken, dass wir bauen und fahren, damit wir eben die ganze Zeit Nachschub haben und noch weitere Aufträge erfüllen können. Und das ist am Anfang des Spiels, wenn das Geld noch knapp ist, wirklich spannend und interessant.
Genau, vor allen Dingen, weil man wirklich immer wieder durchrechnen muss. Und ja, das klingt gar nicht so spaßig und es ist teilweise auch so, dass man sich total ärgert und denkt, ich wollte doch das noch machen und das. Man ist aber schon sehr stark limitiert und das Schöne ist, dass es sich dann über das Spiel hinaus so ein bisschen ausbaut, dass man ein bisschen flexibler wird, man immer mehr Aufträge auf einmal vielleicht auch erfüllen kann, beziehungsweise mehrere Aufträge auf einmal im Blick hat. Es gibt verschiedene Tunnel, die man irgendwie dann noch besuchen kann und so weiter. Aber insgesamt ist das Spiel einfach zu lang und trägt die Mechanik leider nicht, weil die Mechanik dieses Einzeichnen für Geld kaufen und den Zug fahren und dann immer mal wieder überlegen, welchen Auftrag kann ich nehmen. Das ist am Anfang zwar ganz cool, weil man dann auch das Netz aufbaut und so. Mhm. Später verkommt das immer mehr in, ich muss meine Aufträge austauschen, es lohnt sich jetzt nicht mehr irgendwo nochmal eine neue Strecke zu erschließen. Ich versuche einfach nur jetzt neue Karten zu ziehen, damit ich hier irgendwie auf der Strecke was mitnehmen kann. Und es ist so ein bisschen die Luft raus nach
der Hälfte
60% der Partie, hätte ich jetzt gesagt.
Ja,
ja,
genau,
das ist
weil
sehr
dann
schade.
Eben die Schwierigkeit fehlt. Wenn du genug Geld hast, um dir jederzeit eine weitere Strecke bauen zu können, dann ist der Spaß irgendwie raus.
Ja, und das Problem ist aber, man kann es auch nicht abkürzen und sagen, dann spielen wir nur bis so und so viele Punkte, weil dann ist das, worauf man hinspielt, einfach weg. Weil man spielt ja genau darauf hin, dass man mehrere Aufträge schnell erfüllen kann, dass man am Ende so ein Rennen auf die Punkte noch hat. Aber es fühlt sich leider einfach nicht sonderlich modern an. Und vielleicht ist das auch die Begründung dessen, oder liegt die Begründung darin, dass das Original Empire Builder tatsächlich von 1982 kommt. Und so ein bisschen steckt es denen auch irgendwie in den Knochen, hat man so den Eindruck. Auch wenn es nicht vom gleichen Autor ist. Aber es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, es fühlt sich ein bisschen altbacken einfach an. Auch wenn die Umsetzung toll ist. Wir haben diese Chips, die eben die Waren darstellen. Wir haben ganz viele tolle Waren. Auch das eine ganz eine schöne Geschichte. Ein Organized-Ding drin. Gut, wir haben auch die Deluxe-Variante. Aber es ist so, dass man irgendwie nach der Hälfte denkt, so, und jetzt, wie lange geht denn das jetzt noch? Und das ist ein bisschen schade. Es fehlt so ein bisschen die Spannungskurve, die eigentlich da drin sein müsste.
Ja, vor allem, wir haben jetzt zwei Varianten probiert. Es gibt das normale Spiel, da spielt man eben bis 250 Millionen und hat einen Zug, der kann 9 Schritte weit, beziehungsweise wenn man ihn upgradet, 12 Schritte weit. Und das war irgendwann mega ätzend, weil du relativ weite Strecken teilweise hast und dann bist du deinen Zug nur damit beschäftigt, einmal 12 Schritte zu gehen und dann ist der andere dran. Und das war dein ganzer Zug.
Das war aber jetzt in dem anderen Fall auch nicht komplett anders.
Ja, genau. Und es gibt das Base Game, das quasi eine leichtere Variante sein soll. Da hat man ein Starter-Set an Karten, die jetzt aber auch nicht unbedingt besser zueinander gepasst haben von den Aufträgen her, wie ich finde. Man spielt nur bis 200 Millionen und man hat direkt am Anfang den 12er-Zug, den man dann auf 16 upgraden kann. Hat aber, wie du schon sagtest, nicht so wirklich einen Unterschied gemacht, wenn man mal ehrlich ist. Und das ist halt einfach total blöd. Vor allem läuft das darauf hinaus, ich laufe einfach 16 Schritte mit meinem Zug, dann bist du dran und tauschst deine ganzen Karten aus. Das heißt, du ziehst einzeln nacheinander 3 neue Karten nach und ich muss eigentlich warten, bis du damit fertig bist, weil es ja sein kann, dass du ein Event ziehst, das mich dann auch betrifft. Dann bin ich vielleicht wieder dran, geh meine 16 Schritte, dann bist du dran. Du bist aber eigentlich noch damit beschäftigt, überhaupt zu planen, welche Aufträge in welcher Reihenfolge du erfüllst oder ob überlegst, ob du nochmal passt.
Ja, und irgendwie, staut es sich ein bisschen.
Ja, und es ist langweilig am Ende einfach. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht spannender sein könnte mit 4 Personen, weil man ja eine Begrenzung hat, wie viele Strecken in zum Beispiel diese kleinen Städte gebaut werden können, von wie vielen Personen.
Ja.
Das heißt, dass, keine Ahnung, sowas wie Zürich, dann können da, ich glaube, nur 2 oder 3 Spieler rein und der letzte geht leer aus.
Aber du wartest ja Ewigkeiten.
Und musst dann aber Strecken von dem Gegner nutzen. Weil das haben wir im 2-Spieler-Spiel gar nicht gemacht. Du musst nicht nur deine eigenen Eisenbahnstrecken nutzen, du kannst auch die des Gegners nutzen und ihn dafür bezahlen.
Aber das dafür war ja auch nie das Geld erstmal
da. Und es ist ein 2-Spieler-Spiel überhaupt nicht nötig gewesen. Wir haben einfach jeder unsere eigene Strecke gebaut.
Ja, aber es ist ja auch viel zu teuer. Gerade am Anfang, wenn du kein Geld hast. Ich glaube, am Anfang wird das trotzdem nicht passieren. Das ist jetzt meine Vermutung, aber
am Ende vielleicht.
Nicht.
Aber dann ist halt auch wieder die Frage, gut, dann
was meinst du, wie lange du da dran dann spielst? Ja,
ja,
und
weißt
wie du
dann
sagst, die Spieltiefe ist dann doch recht flach.
Ja, und dann nehme ich deine Strecke nach Spanien. Gut, dann kriegst du ein bisschen Geld von mir, aber ich muss trotzdem ewig weit fahren. Also es hat ja das Langeweile-Problem nicht so ganz gelöst.
Nee, also es ist nicht so gut gestreamlined. Ich finde trotzdem, das Spiel hat tolle Ansätze. Also
es ist eine coole Idee.
Ich mag das, weil es hat so ein Strategieaufbau-Flavor, aber halt zu flach. Mir fehlt dann irgendwie noch 3-4 Ecken und Enden, wo man auch noch irgendwie was machen müsste. Das Spiel trägt sich am Anfang wunderbar, weil man eben die ganze Zeit gucken muss, klappt das noch und was mache ich danach? Und später fehlt halt dann der Inhalt so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Aber ja. Das ist ein Spiel, das wird Leuten trotzdem gefallen. Wie gesagt, mir war es nachher dann doch ein bisschen zu stumpf in dem, was wir tun. Und trotzdem, war es meine interessante Erfahrung, weil ne, vom Spielgefühl fand ich es nicht durchgehend schlecht, sondern es ist einfach schade, dass es nicht besser ist. Ne?
Definitiv, würde ich auch so sagen.
Das war Empire Builder Europe und wir machen weiter mit einem sehr ungewöhnlichen Spiel. Und zwar geht es um Birds on Birds. Das klingt erstmal komisch, aber Vögel auf Vögel trifft es eigentlich ganz gut. Das ist ein Spiel.
Ist auch irgendwie komisch.
Ja, es ist ein Spiel von Isaac Vega und ist bei Rose Gauntlet erschienen. Ist ein Spiel für 1 bis 4 Personen. 30 Minuten Spieldauer ist angegeben. Wirklich im Kinderspiel, Familienspielbereich angesiedelt. Ab 3 Jahren ist es angegeben. Und weswegen habe ich es gekauft, Simone? Es ist ganz einfach. Es hat riesige Holzvögel, die wir versuchen, übereinander zu stapeln auf einem Baum.
Genau. Und das ist eigentlich das ganze Spiel.
So ungefähr, ja.
Ja, und wir kriegen dann Punkte dafür, wie viele Vögel unter dem eigenen Vogel liegen.
Genau. Und wenn wir natürlich Vögel umwerfen und die runterfallen, dann bekommen wir die in unserem Vorrat und können die oder müssen die danach auch puzzeln. Wir können entweder gewinnen, wenn jemand 20 Punkte erreicht hat, oder wenn man alle seine Vögel losgeworden ist, was auch ein ganz cooler Kniff ist, weil je nachdem, wie die Partie läuft, fängt man dann doch anders an zu spielen. Und ja, das ist schon der erste Kniff. Der zweite coole Kniff ist, dass man so ein bisschen sein Glück herausfordern kann. Und zwar, man platziert einen Vogel auf diesem Baum oder auf den anderen Vögeln, die auf diesem Baum sind, und kann dann sagen, ich würde gern noch einen Vogel platzieren. So. Dann ist aber das Ding, das kann nicht ich dann aussuchen, welchen Vogel ich platziere, sondern das darf mein Gegner oder meine Gegnerin machen.
Und diese Vögel sind ganz schön unförmig, muss man sagen.
Ja, die haben alle komplett unterschiedliche Formen. Ne? Man hat da die Gans, die so aussieht wie so eine kleine Keule. Dann hat man aber auch den Pelikan, der so einen ganz gebogenen Schnabel hat. Man hat den riesigen Adler, der... Also ihr müsst euch die Bilder davon einfach mal anschauen. Ja. Die Vögel sind wirklich physikalisch sehr cool designt. Es ist wirklich nicht einfach, die zu stapeln. Und sie sind im Gegensatz zu anderen Spielen aber auch relativ groß. Also da reden wir von teilweise mehr als eine erwachsene Fingerlänge. Ja, die sind auch relativ dick. Das ist wirklich ganz tolles Holzmaterial, die auch alle noch bemalt sind. Das kommt ja auch noch dazu. Mhm. Und das ist ein Spiel, was ich geholt habe, weil ich dachte, ich brauche ja was für die Arbeit, ne, ab und zu. Und das ist wirklich ein sehr niedrigschwelliges Spiel einerseits. Es macht aber trotzdem auch uns beiden irgendwie Spaß, auch wenn wir es danach selten gespielt haben.
Ja, weil du es nicht mit mir spielen wolltest.
Ja, ich habe das jetzt so häufig auf der Arbeit schon gespielt, weil eine Runde geht auch nur so, weiß ich nicht, 5 Minuten. Ich bin jetzt bei weit über 20 Partien bereits und das macht schon Spaß, weil auch die Kinder häufig gewinnen können. Ich bin genau bei einer Winrate von 50%.
Ja? Ach krass, ja.
Und das finde ich ganz cool. Dadurch, dass eben die Vögel so komplett unterschiedlich groß auch sind, dann gibt es auch noch so ein Ei. Platzier mal dann das Ei ganz oben irgendwie. Oder man kann den anderen natürlich auch ganz gut reinreiten und sagen, nee, ich möchte jetzt aber, nachdem der Baum ganz hoch ist und die Person sagt, ich möchte jetzt aber noch einen zweiten Vogel platzieren, sagst du, ja, dann nimm doch mal die Gans. So, und dann fällt alles zusammen und man lacht sich ins Fäustchen. Das ist ein ganz niedliches, tolles, kleines Spiel, wo ich sage, das macht schon Spaß.
Mhm.
Und das ist ein tolles Kinderspiel. Es ist nicht in Deutschland erschienen. Also ich habe es damals bei einem französischen Shop, meine ich, bestellt. Auch komplett random, weil ich einfach Vögel einfach sehr gerne mag, ja. Und weil ich gedacht habe, oh, das sieht echt gut aus. ich weiß nicht, wie die Verfügbarkeit gerade ist, aber das könnte wirklich ein Renner sein für Kinder. Kinder mögen ja auch diese Geschicklichkeits- und
Stapelspiele. Haben wir ja schon gesagt, auch für Erwachsene. Ich würde es auch wirklich gern nochmal spielen. Ich finde, das sieht echt süß aus und es hat auch Spaß gemacht.
Ja.
Und du warst schlecht, als du gegen mich gespielt hast.
Das stimmt. Ich bin generell in solchen Spielen ja nicht so gut. Jetzt gegen Kinder habe ich scheinbar eine Chance. Zumindest 50-50.
Du hast aber einen würdigen Gegner gefunden.
Ich finde, dass das Spiel hat zwei Kniffe. Ne, dieses fordere ich jetzt mein Glück noch ein bisschen weiter heraus und legt noch eins. Und diese zwei Möglichkeiten zu gewinnen, die das Spiel so cool machen. Und dann ist einfach die Umsetzung einfach makellos. Ich kann da nichts Negatives dran erkennen, ja.
Aber spielt ihr die normale Variante oder die leichtere? Weil es gibt ja auch die Variante, dieser Baum ist unten so ganz leicht rund.
Mhm.
Und man kann da aber was zwischenschieben an den Seiten, dass der sich nicht mehr bewegt.
Ja, aber das ist auch die Schwierigkeit. Der Baum kann auch selber wackeln.
Ja,
ne?
Genau.
Das ist zwar ein
aber
Riesen-
spielst du
Holzteil.
Das mit den Kindern so, dass der wackelt? Oder
ja,
nicht?
Ja, sicher.
Ja,
okay. Klar. Also,
ist ja lustiger.
Ist lustiger und es übt natürlich auch gerne die Frustrationstoleranz so ein bisschen. Ne? Das sind ja, ich bin ja ein Fan davon, auch zu sagen, wir sollten auch nicht Kinder immer nur gewinnen lassen, sondern eine Frustrationstoleranz muss man auch ein bisschen üben. Und solche Spiele, die ganz kurz und schnell sind, wo man mal verliert, mal gewinnt, sind eigentlich perfekt dafür.
Mhm.
Weil man dann auch immer wieder am Ball bleibt und dann eher eine Motivation vielleicht auch daraus zieht, dass man mal verliert. Ist ein Spiel, was ich jetzt immer in meiner Arbeitstasche dabei habe, egal welches Alter. Ne? Also gut, ich habe es jetzt mit den Älteren nicht gespielt, aber so im Bereich, weiß ich nicht, 6 bis 12 Jahre funktioniert das sehr gut, weil es halt auch wirklich diesen Aufforderungscharakter am Tisch hat. Ja,
ja,
also,
super.
Birds on Birds kann man hier definitiv auch einmal ganz schnell nochmal empfehlen.
Definitiv.
Ja, und dann haben wir noch ein Spiel für heute. Und das ist Copy King. Copy King ist ein Spiel, was man in Echtzeit spielt, von Gerald Shaw, den wir auch kennen von Come Sail Away zum Beispiel, dem wunderbaren Mancala-artigen Spiel. Das Ganze ist bei Origame erschienen. Ist ein asiatischer Verlag. Für 1 bis 6 Personen mit 15 bis 20 Minuten Spieldauer angegeben, ebenfalls wieder im Familienspielbereich angesiedelt, ab 6 Jahren. Und ist ein Spiel, bei dem wir ganz viele Kaffee- und Teezubereitungen ganz schnell in Echtzeit machen wollen, Simone.
Man findet es übrigens unter dem Namen Bubble King bei Board Game Geek, warum auch immer. Wahrscheinlich ist das eine andere Variante.
Nö, es ist nicht eine andere Variante, es ist wahrscheinlich aus einem anderen Land. Ne? Copy ist tatsächlich das koreanische Wort für Kaffee, weil ich habe ja ein bisschen Koreanisch
gelernt. Ja, stimmt, aber hier gibt es ein paar Bilder, da sind so Bubble Teas.
Ja, yeah, genau.
Genau, so. Aber das Copy King, das wir gespielt haben, da geht es um verschiedenste Kaffeebestellungen, die wir erfüllen wollen. Und wir haben einen Stapel mit Kaffeebestellungen. Wir haben auch 2 vor uns ausliegen, die wir erfüllen wollen und in der Mitte des Tisches. Und in der Mitte des Tisches liegen ganz viele Zutatenkarten verdeckt auf einem wilden Haufen. Und wenn wir loslegen, dann dürfen wir immer diese Karten aufdecken und uns angucken und dann zu unseren Bestellungen legen. Da brauchen wir dann zum Beispiel 3-mal Kaffeebohnen, 1-mal Zucker, 1-mal Kondensmilch und haben dann die Kaffeebestellung vervollständigt. Wenn wir das geschafft haben, dann müssen wir laut den Namen der Bestellung sagen.
Tee Tarik oder Tee Peng.
Oder Kopi Dilo.
Ja, Milk Dinosaur.
Ja, das ist immer cool. Und legen die Karte beiseite und können uns eine neue vom Stapel nehmen, die wir erfüllen wollen. Ja, und gefühlt ist das auch schon wieder das ganze Spiel gewesen, ne? Und wir wollen eben schneller, möglichst schnell eine bestimmte Anzahl an Bestellungen erfüllen, damit das Spiel dann vorbei ist und wir möglichst viele Punkte sammeln.
Genau, und die, ich sag mal, die Getränke, die wir dazu bereiten, die sind auch unterschiedlich viel wert, je nachdem, wie viel Zutaten es braucht. Das Interessante ist, dass man manche Getränke eben verdeckt sammeln muss. Da kommt man dann doch recht schnell durcheinander, wenn man mehrere Getränke gleichzeitig zubereitet. Und dann bei dem einen aber gar nicht mehr drunter schauen darf, welche Sachen man reingetan hat. Man kriegt dann nachher auch Minuspunkte, wenn man es falsch hat. Und so ist das ein Spiel, was wirklich in 3 Minuten wieder gespielt ist, was wieder einen sehr speziellen, eine spezielle Zielgruppe hat, denn wir wissen ja, dass Echtzeitspiele nicht so den besten Ruf haben und viele das auch einfach nicht schön finden. Man muss darauf total Bock haben. Es kann aber auch total ermutigend sein und nochmal einen neuen Kick für den Abend reinbringen, wenn man einfach so ein Spiel nochmal auf den Tisch bringt.
Ja, es ist halt auch immer ein bisschen lustig, gerade mit, also allgemein bei den Spielen, wo man so einen Zutatenhaufen in der Mitte hat oder einen Kartenhaufen. Das ist ja so ein bisschen bei Galaxy Trucker ähnlich. Mhm. Man findet nie das, was man gerade braucht.
Ja.
Und dann findest du 5-mal die Kondensmilch hintereinander, die du nicht brauchen kannst. Und wenn du die dann brauchst, dann ist die schon wieder irgendwo verschwunden oder der andere hat sich die geschnappt, weil er gemerkt hat, da liegen ja ganz viele.
Ja.
Also das ist immer total ärgerlich, aber es ist halt super kurz, das Spiel.
Ja, also ich glaube, ihr werdet schon nach der Beschreibung herausfinden, ob das was für euch ist oder nicht. Ich find's trotzdem lustig. Also ich finde, so Echtzeitspiele mag ich mittlerweile sehr gerne. Früher mochte ich das gar nicht.
Ich finde das immer lustig.
Die bringen so eine eigene Spannung irgendwie mit rein. Das mag ich irgendwie mittlerweile echt ganz gerne.
Ja, mir gefällt's auch. Ich finde, das ist ein ganz netter Absacker.
Copy
aber
King.
Auch nicht deep.
Nee, deep ist er nicht. Aber wenn man dann sagt, ja okay, was spielen wir jetzt noch ganz schnell? Ja, komm, eine Runde Copy King. Das geht. Bei uns zumindest, ja. Das war Copy King. Und wenn ihr jetzt uns noch eine Nachricht schreiben wollt zu irgendeinem Thema oder ihr sagt, was ist denn mit dem Spiel hier, das ihr besprochen habt, da habt ihr aber eine komische Meinung geteilt, keine Ahnung, dann schreibt uns gerne eine Nachricht auf Instagram oder per Mail. Findet ihr in der Beschreibung, genauso wie alle Boardgame Geek Links. Und auf Instagram findet ihr auch schon Montagabend immer die Bilder zu den Spielen, die wir am nächsten Tag in der Folge besprochen haben werden, wie auch immer. Und ja, ich würde euch ganz viel Spaß beim Spielen wünschen in der nächsten Woche und bis dahin macht's gut.
Tschüss.